Mbappé mit schiefer Nase, Deutschland im Achtelfinale und das Traumtor von Arda Güler. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak & Lobster Podcast Fussi Season Episode 137. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute Next One, Bags an meiner Seite.
Another one.
What's poppin?
Ja, nichts poppin, Digga. Nase poppin von Allergie, Bruder. Aber sonst geht's mir gut.
Also hast du mit Mbappé auf jeden Fall was gemeinsam.
Ja, Digga, die Nase funktioniert nicht so ganz. falls meine Stimme ein bisschen anders rüberkommt, das ist morgens leider immer so nach dem Aufstehen. Im Sommer. Jeder liebt den Sommer außer Allergiker, Jungs und Mädels.
Und Jan.
Jan? Jan Sommer?
Ja.
Aber der mag doch den Sommer.
Ja, meine ich ja. Jeder außer Allergiker, genau, meine ich. Und Jan. Also, er mag ihn auch, so meinte ich das. Egal.
Ja.
Komm. Ja. Digga, du hast ihn reingeschissen.
Deine Witze waren auch mal besser, Digga.
Nee, die waren noch nie gut. Das ist das Niveau.
Ja, Leute, bevor es losgeht, einmal für euch, was euch erwarten kann heute. Wie immer, die Highlights der Spiele allgemein.
Ja, der Woche.
Wir gehen ja freitags immer nochmal alles durch, sagen, was für uns so die Highlights waren. Gehen natürlich aber auch auf die ganzen Sachen unter der Woche ein, was rund um den Fußball geschehen ist, was vielleicht nicht direkt einen EM-Bezug hat. Und ja, du hast ein kleines Spielchen vorbereitet, sehe ich.
Dein Lieblingsspiel.
Und ja. Ja, der ein oder andere weiß schon, was kommt. Und ja, dann nochmal das Hauptthema, zu guter Letzt die kommenden Spiele in der Analyse. Das
Ey, heißt, ganz kurz, wo wir jetzt gesagt haben, Becks Lieblings... Oh, Digga.
Becks
Lieblingsspiel. Wenn ihr jetzt wisst, was damit gemeint ist, dann schreibt uns bei Insta, dass ihr es wusstet. Aber ehrlich sein, bitte.
Ja, so. Digga, die Die-Hard-Zuhörer wissen es. Ja. Aber zu Recht.
Ja.
Es ist ein tolles Spiel.
Ja, es ist wirklich ein tolles Spiel.
Ansonsten, Leute, hier nochmal der Verweis auf Patreon und YouTube. Dort könnt ihr uns explizit nochmal gesondert unterstützen. Bei YouTube kommt sowieso immer EM-Content raus. Herb und Wes nehmen da in Siegen ganz, ganz viel mit den Jungs dort auf. Wir nehmen natürlich nochmal gesonderten Deutschland-Content auf.
Deutschland,
genau. Nehmen auch nach dem Pod jetzt nochmal eine kleine Folge auf, da, wo wir ein bisschen mehr auf die Details eingehen. Das heißt, falls euch das interessiert, lasst dann ein Abo und ein Like da, teilt das mit Freunden und Patreon sowieso unterstützen, Leute. Hilft dem Kanal und dem Projekt und dann würde ich sagen, jumpen wir rinne.
Genau, wir hatten so also wirklich überschaubar hier so 4-5 Punkte, es sind am Ende 7, aber 4-5 Punkte aufgeschrieben. kurz und knackig, womit fangen wir an? Sergio Ramos verlässt Sevilla.
Ja, voll random.
Habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein.
But why though? Dann beende doch Karriere
einfach. Nee, ich glaube, er will nochmal nach Amerika zu seinen spanischen Freunden.
Ja, wer will?
Ja.
Weil dann kommen jetzt auch in den kommenden Wochen so Super League-Gerüchte und so.
Ja, kennst du. Apropos Super League-Gerüchte, ich hab's hier nicht aufgeschrieben, ne? Aber by the way, größter Ehrenmann der Türkei wird Batshuayi wahrscheinlich, oder?
Oh, Alter, das geht nicht. Das wäre der erste Transfer seit 2011 von Fener zu Gala.
Also und echt, wo war er vorher?
Bei Beşiktaş.
Er macht einmal Istanbul-Reise.
Kollegen schicken so Sachen in die Gruppe, hier, Autokennzeichen, ich glaube GS, danach die zweiten Dings FB und dann 1903 oder so, das Gründungsjahr von Beşiktaş. Oder so ein Typen, der so als Support so Trikot hat, was so von jeder Mannschaft ein bisschen was hat, Digga. Und dann schreiben die Batshuayi drunter. Batshuayi ist ein geiler Kicker, Digga. Habe ich, also gegen sein fußballerisches Können habe ich gar nichts, ne? Aber
ja,
den kannst du nicht bringen, Digga.
Nee, Digga, der ist toll. Scheiß drauf. Das war nur so, das hatte ich gar nicht aufgeschrieben.
Ja.
Aber was ich sehr interessant finde, ist das Thema mit dem FC Bayern und dem lieben Alphonso Davies. Denn es gab ein Umdenken, es gab dann doch wieder Gespräche, es gab ein Angebot, es gab eine Ablehnung des Angebots und jetzt gab es ein proaktives Anbieten von dem Spieler bei Real Madrid. Und jetzt ist die Frage...
Bro, geh einfach. Du bist kein Toni Kroos oder Alaba. Also dir wird echt, ich glaube in Bayern erstmal keiner eine Träne hinterherheulen. Liegt auch einfach daran, dass er nicht mehr geliefert hat auf dem Niveau, was man sich gewünscht hätte. Er hat diesen Sprung nicht mehr dann gemacht, so wo du gesagt hast, ah, okay, der kommt jetzt von sehr gut auf Elite. Er war mal kurz davor, elitär zu sein, ne? Mhm. Erinnern wir uns an die Champions League-Saison, glaube ich, vor 3 Jahren. Aber seitdem sehr oft verletzt und sowas, dann Formschwäche gehabt. Und am Ende des Tages ist er keine, weiß ich nicht, sagen wir mal, 17 Millionen wert oder so. Ist, also,
ja, ja.
Ist schon, er gibt dir auch viel, auf dem, ne, Feld nicht die Flexibilität, die ein David Alaba mitgebracht hat. Weißt du, dass du sagst, oh, der kann Linksverteidiger, okay. Wenn es sein muss IV, wenn es sein muss Sechser, wenn es sein muss noch einen Ticken weiter vor.
Ich finde einfach grundsätzlich so, sein Offensivspiel ist ja nur eigentlich nur geprägt von seiner Dynamik. Und alles andere technisch ist einfach nicht auf dem Niveau wie sein Tempo und vielleicht so grundsätzlich athletische Anlagen.
Und ich bin ehrlich, wir sagen das zwar, aber wenn er bei Real Madrid spielt und sich dann weiterentwickelt, dann kann man natürlich in 3 Jahren sagen, boah, hätte Bayern mal lieber das Geld angeboten. Ne? Aber Stand jetzt bei den Bayern bringt es ja nichts.
Nee.
Wenn er woanders besser wird, sei es ihm gegönnt.
Ich finde, so da ist das ist jetzt die Aufgabe, wenn dann von einem Vincent Kompany entweder sagt, ich will dich, Junge, geht mit ihm ins Gespräch und klärt das, oder sagt, Digi, ob ich dich hab oder nicht, ist mir eigentlich egal.
Ja, aber Digga, ich frag dich persönlich, du bist jetzt Vinny. Ich weiß nicht, wen sie da alles scouten, ne? Kann sein, dass sie irgendjemanden aus England oder aus der spanischen Liga schon als Plan B haben oder vielleicht aus Frankreich, Italien. Aber würdest du für Davis gerade so tief in die Tasche greifen?
Was heißt tief? Also über welche Summe sprechen wir? 45 Millionen? 50?
Nee, ich meine mit Jahresgehalt.
Hast du Gehalt?
Angenommen, du bist im Bayern-Vorstand und nee. Ihr diskutiert drüber.
Nee, Digga, ich fand 13 Millionen schon crazy gut. Also ich weiß gar nicht, wohin er will, gehaltstechnisch. Wenn ich mir überlege, der Bestverdienste ist um die 20 Millionen bei Bayern mit Terry Kane.
Ja, der ist es wert.
Ja, ja, eben. So, du, was hast du für eine Grundlage? Also crazy.
Ja.
Ich weiß nicht, was er da noch mehr haben will.
Aber wenn wir gerade bei Linksverteidigern sind.
Ja.
In Dortmund gab's noch was.
Ja, Ian Maatsen hat ja sich super etabliert beim BVB, hat dazu beigetragen, dass sie zumindest in der Champions League herausragend weit gekommen sind und hat eine Ausstiegsklausel, die beträgt, glaube ich, 41 Millionen.
Nee, 35.
35 Millionen, die ist verstrichen.
Ja.
Danach 41 Millionen und der BVB hat diese zeitliche Spanne verpasst und ist jetzt nur bereit, maximal 25 Millionen, glaube ich, zu zahlen. Genau.
Kurz Korrektur, ich glaube, Aston Villa hat 41 geboten. Ich glaube nicht, dass das eine Ausstiegsklausel ist. Die Klausel hätte Dortmund ziehen können von 35 Millionen, war denen von vornherein zu viel. Wo ich sage, Diggi, ganz ehrlich, wenn du so oft die Gelegenheit hast, talentierte junge Spieler zu holen und du machst es nicht, weil du ein paar Pfennige sparen möchtest, Digga, dann hast du auch diesen Riesenerfolg hast du dann auch nicht verdient. Ganz einfach. Wenn du denkst, dass 35 Millionen für einen extrem guten und offensiv starken Linksverteidiger zu viel sind, der, weiß ich nicht, Anfang 20 ist, Bro, dann hast du einige Sachen im modernen Fußball einfach nicht verstanden.
Richtig.
Und natürlich sind da Fußballexperten im Vorstand und die ganze obere Vereinsetage sind alles kluge Köpfe, habe ich gar keinen Zweifel dran. Aber du hast dieses It einfach nicht. Du brauchst diesen Hund in dir, der dir sagt, F it, für den lohnt sich das jetzt. Und ganz ehrlich, du holst den Jadon Sancho, den hast du für, keine Ahnung, 80 Millionen oder sonst was, hast den nach United gechippt, okay? Du kriegst den per Leihbasis zurück. United zahlt einen Großteil seiner Wages. Und danach, statt dass du sagst, boah, okay, evaluieren wir das Ganze mal, gucken wir mal, ob wir das irgendwie geschissen bekommen, gibt schon seit 6 Monaten die Info, dass sie den nicht finanzieren können. Und dann gehen sie auf United zu und sagen, verleiht ihn uns nochmal. Digga, denkt ihr, die Vereine sind so dumm, dass sie auf die Idee kommen zu sagen, Bro, ey, weißt du was, deine Schuhe sehen voll geil aus, gib mir die mal, ich kaufe die für 200 Euro von dir ab und dann kommst du, ey Bro, kann ich die mir mal ausleihen? Und ich sage, ja, weißt du was, nimm die. Warum bezahle ich dann das Geld?
Ja.
Und warum trägst du die dann, dir gefallen die Schuhe und dann sagst du, Bro, ich kaufe die zwar nicht ab, aber kannst du mir die nochmal geben? Digga, das ist so, welcher Verein funktioniert so? Und bei einem Ian Marzen, Links- und Rechtsverteidiger sind sowieso extrem rar.
Danke, das wollte ich auch gerade so noch einwerfen.
Und du kriegst diese Spieler nicht, die offensiven Impact haben. Vor allem nicht mit so einer Grundausbildung wie ein Ian Marzen.
So.
Und dann sagst du von vornherein 25 Millionen und Schluss. Junge, du bist, ich hole gerade voll aus, aber das, ich habe gestern mit einigen aus der Community geschrieben bei Insta. Bro, du hast alleine durch die Champions-League-Saison hast du 100 Millionen Euro dieses Jahr eingenommen. Okay? Ich glaube, 25 Millionen Base, danach 19 Millionen durch die Views und sonst was und dann fürs Weiterkommen immer hier 10, da 15, da
20. Plus nochmal 25 für Bellingham, Champions-League-Sieg.
So. Du sparst ein Marco Reus-Gehalt, einer der Top-Verdiener, ein Mats Hummels-Gehalt, einer der Top-Verdiener. Du hast einen verdammten neuen Coach und du handicapst ihn damit, weil du nicht 10 Millionen mehr in die Tasche greifst. 10 Millionen ist die Differenz von 25 und 35 gewesen. Du hättest einfach 10 Millionen, was du von den Jungs sparst, haust da rein und fertig. Gut ist, der nächste Trainer kann anfangen. Und ganz ehrlich, wenn es ein Spieler wäre, wo du keine Garantie hast oder kein Gewissen, dass du sagst, keine Gewissheit, dass du sagst, ah, okay, kann der funktionieren oder nicht, würde ich sagen, okay, bisschen risikobehaftet. Der Junge hat ein halbes Jahr bei euch gespielt. Er kennt die Mannschaft, er hat sich schon öffentlich dazu bekannt, dass er gesagt hat, ey, ich würde gerne hier bleiben. Er kennt die Team, die Teamspieler, den Fußball, der gespielt wird, er kennt den Coach. Digga, was willst du noch? Ja.
Digga, für mich ist das Schlimmste, was du hättest machen können. Und dann wird aber über Spieler geredet, die, keine Ahnung, deutlich älter sind, die nicht so eine interessante Position haben oder so eine wichtige, die so
oder die kommen auf die Idee, jetzt Tom Rothe halt Spielpraxis zu geben. Aber ganz ehrlich, ist ein Riesenunterschied, ob du in der zweiten Liga per Leihbasis eine geile Saison bei Kiel gespielt hast oder ob du eine Grundausbildung beim FC Chelsea genossen hast und bis ins verdammte Champions-League-Finale gekommen bist mit der Mannschaft, weißt du?
Ja, ja.
Und ich sag ja, wenn sie nicht das Geld hätten, würde ich okay sagen, Bro. Aber du gibst 30 Millionen für einen Matcher und Co. aus.
Das ist das halt, ne? Also du, ich verstehe das halt auch nicht. Weil gerade das in Position, ich schwör's dir, selbst wenn er nur so weiterspielt, wie er jetzt die halbe Saison gespielt hat bei Dortmund. Mit mal ein paar Fehlern, auch defensiv und so. Selbst dann kriegst du ihn für 40, 50 Millionen weiterverkauft.
Und das Problem ist ja, dass so ein Matcher so ein Luxustransfer war. Hm. Mit Blick in die Zukunft, ey, wir haben zwar da unsere Jungs, aber wenn wir den implementieren, 2-3 Jahre aufbauen, dann haben wir da den nächsten. Aber du hast einen Can, einen Salih, einen Reus, der zentral spielt, keine Ahnung, Sabitzer geholt und. Aber auf links hast du niemanden, Bro.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob die wieder so hoffen auf so einen Riason-Transfer, der billig und dann gut wird, aber ja, dafür, Bro, hast du nicht die Zeit.
Wie lange wird auch Riason auf dem Niveau bleiben können?
Ja, ich weiß. Also, ich bin da voll bei dir. Also das ist für mich absolute Katastrophe, dass Dortmund diesen Spieler aus den Händen gibt.
Aber gut, wir bleiben bei Vereinen, die bei Transfers Probleme machen. Manchester United. Da kam von der UEFA die Nachricht jetzt oder das Machtwort, dass sie keine Transfers zwischen United und Nizza machen dürfen. Aufgrund der Ownership von Ineos.
Ah, okay. Wow.
Das ist voll dreckig. Ja, warum darf ein Sesko wechseln?
Ja, die haben ja jetzt nicht, die haben keine mehr offiziell. Offiziell sind die getrennt.
Ja, ich weiß.
Aber damals war ja immer Leipzig und Salzburg.
Ja. So. Geht ja Hand in Hand. Also ein Savio darf zu Manchester City wechseln.
Stimmt.
Weil er nur zu Girona geliehen wurde, ne, auf den er ist kein Girona-Player, deswegen ging das. Aber sein eigentlicher Verein, ich glaube Treu oder so, gehört auch der Gruppe. Also weißt du was, also voller Quatsch.
Ja.
So, und Todibo ist halt der Leidtragende, weil das wäre halt einer der Top-Kandidaten für die Innenverteidigung gewesen, wo man gesagt hätte, okay, ey, guck mal, die haben die Fühler nach Braithwaite und De Ligt und Co. ausgestreckt, aber wenn es nicht klappt, holst du auf jeden Fall ein Todibo für 30, 35 und gut ist.
Ja.
Ja.
Ja, crazy, finde ich auch komplett Katastrophe. Dann haben wir noch Bayern steigt aus dem Führich-Poker aus, die haben gesagt, sind wir raus, fände ich, für mich, bin ich ehrlich, wäre für mich kein Bayern-Spieler.
Danke, hatte ich auch gerade im Kopf.
So, das ist so dieses, ja, Schlaudraff hat damals eine krasse Saison gespielt, Bayern-Spieler geworden.
Er bat ja, Schlaudraff.
Nein, aber ist, ohne dass ich jetzt ihn disrespekten möchte, er hat eine gute Saison gespielt, er ist aber nicht mehr der Allerjüngste. So, das hat im System gepasst. Bin ich ehrlich, Digi, du spielst jetzt Champions League bei Stuttgart, bleib doch einfach.
Hast du noch so einen Schlaudraff? So ein Spieler im Kopf?
Hashemian.
Hashemian, okay, Digga.
Ja, war doch genau das Gleiche. Ja. Bayern hat früher wirklich, ja, oh, Digga, Torschützenkönig-Liste Top 3, kaufen wir.
Ja, Mann.
So, das war halt Bayern, weil sie es früher konnten, die Summen waren noch nicht so hoch. Aber Schlaudraff ist so ein super Beispiel.
Aber guck mal, viele sagen ja auch zum Beispiel, der Ito-Transfer, ne?
Mhm.
Zu den Bayern. Das ist per se kein, also nicht jeder ist zufrieden damit, weil er gibt dir nicht diese Bayern-Vibes. Ja. Weißt du, so dieses, du holst die Creme de la Creme. Aber ich finde, einige Spieler, sorry, ich habe einfach seine Hand gerade gestreichelt. Ja. Einige Spieler geben dir einfach diese, die füllen die Lücke. Das sind so diese Glue-Guys. Warum grinst du?
Nein.
Wegen Lücke?
Ja, ja.
Wegen Füllkrug?
Ja, ja, so. Er wollte auf ihn hinaus.
Jungs, ja, genau. Spaß. Draußen. Nee, Spaß. Aber ist doch so. Also, es ist nicht der sexyste Transfer, aber er gibt dir genau das, was du willst. Und ein Führich könnte theoretisch der Spieler sein, weil was fehlt dem Bayern am meisten so? Ich finde ein bisschen Tempo
aber vorne. Ja, das weil Ding Coman, ist,
auf den kannst du nicht immer trusten, ja, weil aber der verletzt ist.
Ich finde das Ding halt, sie wollen halt einen Coman, einen Gnabry, sie wollen die loswerden, die Spieler. Ich finde, Führich kannst du nicht, also das wäre für mich ein Spieler, den hole ich noch, um den Kader zu erweitern.
Genau, das meine ich auch.
Aber ich mach erstmal die Baustelle, die jetzt offen ist, kümmere dich erstmal darum.
Ja, aber der Transfer wäre ja theoretisch einfacher, als jetzt einen Rafael Leão zu verpflichten oder einen Olise, an dem haben die auch Interesse scheinbar.
Ja, so irgendwie schon, aber am Ende des Tages, keine Ahnung, das ist für mich so Lel und Contento-Style bei Bayern. So, weißt du, das sind so Spieler, wo du sagst, ja, ey Jungs, so im System spielt ihr nicht schlecht, aber keine Ahnung,
Digga, wenn halt Contento verletzt ist. Wir haben alles gehört heute. Mal weiter.
Ja, oder gleich kommt noch Kufur. So, dann haben wir Rose verlängert bei Leipzig bis 2026.
Stark.
Wichtig und richtig. Und dann hatten wir die Copa America, die aktiv ist, gestartet. Jetzt mit dem ersten Spiel, glaube ich. Argentinien gegen Kanada.
Ja, ein gutes 2-0 von den Argentiniern. Ich glaube, Julian Alvarez und Lautaro Martinez. Ja, Argentinien halt, ne?
Messi mit einer Vorlage, McAllister mit einer Vorlage.
Messi ist auch echt, also das ist no joke, ne? Wir sagen zwar, er und Ronaldo sind irrelevant so jetzt, ja, ne? Digga, aber Digga.
Was die immer noch machen in dem Alter, ja, auch wenn es Saudi-Arabien und Amerika ist, ne?
Whatever, Digga, die spielen Nationalmannschaft.
Da sind Spieler sind in diese Ligen gewechselt, die sind Mitte 20 auf, die waren richtig gut. Wo sind die?
So.
Weißt du, also das ist, ja, ist geisteskrank.
Ja, auf jeden Fall Copa America, ab und zu werden wir auch ein bisschen darüber reden. Aber wir sind ja hier aus einem bestimmten Grund.
Europa!
Jumpen wir rein. Wir haben einige Spiele gehabt mit einigen Überraschungen.
Ja.
Und wir fangen gleich mit einem Kracher an. Und zwar das Spiel zwischen Belgien und der Slowakei, die...
Machen wir Applaus. Direkt.
Wo ist Applaus?
Wo ist Applaus? Bo.
Ja, die Slowaken stark, Alter.
Ja.
Also das wird auch noch später bei einigen Takes von mir eine Relevanz haben. Aber sonst zum Spiel extrem gut gegengehalten. Hin und wieder versucht zu stechen. Natürlich Belgien die dominantere Mannschaft, aber halt nicht zwingend genug.
Ich möchte hier gerne einmal ganz kurz Applaus. Ja, und zwar dieser Applaus gilt meinem Podcast-Partner Bekir, der genau das gesagt hat, was eingetreten ist. An Kevin De Bruyne hat sich international noch nicht bewiesen. Hast du das gesagt?
Bei der Nationalmannschaft.
Ja, genau.
Ja, und der hat sich verbrannt auch. Ich bin ehrlich, also du kannst nicht... Ich denke, er ist mein Lieblingsspieler.
Ja.
Die Leute checken nicht. Die denken mir, oh, der kritisiert den. Nein, Digga, er ist mein Lieblingsspieler, obwohl er bei meinem Rivalen spielt.
Mhm.
Aber Bro, du bist halt gar kein Leader, ne? Also Führungsqualität null.
Genau, ich finde, er macht wirklich schon wieder diesen, er ist beleidigt, so diesen Eindruck, dieses, naja, was soll das hier und so. Und das ist halt so auch ein bisschen...
Also gar nicht spielerisch.
Nein, aber die, so Körpersprache, wie er sich so gibt. Ich finde, und das kommt halt schnell bei Spielern zustande. Wir haben einige Spieler in diesem Turnier, die unter den vermeintlich besten Trainer der Welt spielen und die bis jetzt eigentlich so gut wie deutlich unter ihren Möglichkeiten spielen. Und das liegt daran, weil sie nicht in ihrem gewohnten System spielen, mit den gewohnten Spielern. Also ich finde, das ist crazy. Weil
checkst du den Unterschied zwischen dem Ilkay Gündoğan und ihm? Gündoğan, der so krass kritisiert wurde vor diesem Turnier,
ja,
kann den Switch umlegen, wenn es drauf ankommt.
Ich habe auch einen Hot-Take.
Mach.
Gündoğan wird Spieler des Turniers.
Ah, das wird Arda Güler.
Nein, natürlich Ilkay Güler.
Nee, der kann sein. Also bis jetzt ist er auf einem guten Wege mit Musiala.
Tor, 2 Assists.
Man of the Match. Auf jeden Fall, wir hatten im Belgien-Spiel natürlich noch diese eine Kontroverse, wobei es für mich absolut glasklar Handspiel war. Digga, er macht es nicht mit Absicht. So. Du siehst sogar in der Situation, Openda kriegt den Ball so auf die Hand.
Sie verändert
und erst dann dreht sich sein Kopf. Also der hat selber nicht damit gerechnet, dass der Ball gegen die Hand
kommt. Nein, es war keine absichtliche Handbewegung in dem Sinne. Es war eine Laufbewegung. Der Ball fliegt aber halt dadurch nicht gegen den Slowaken, sondern an ihn vorbei, sodass er mit seinem Tempo an ihn vorbeiziehen kann und das einleiten kann.
Mir geht's auch, also selbst wenn der Ball jetzt nicht extrem so die Flugkurve verändert dadurch, ne?
Ja, aber er wäre so nicht vorbeigekommen.
Geht's mir darum, dass, du kennst das, wenn du was spürst, dein Kopf kriegt direkt die Impulse, du realisierst das, reagierst natürlich schneller darauf, dass der Ball gegen deine Hand gekommen ist und kannst dadurch vielleicht eher darauf reagieren, wo der Ball hinkommt und landet, als der Verteidiger in der Situation.
Ja.
Also allein das ist schon ein Vorteil, weißt du? Ich sag nicht, er hat es mit Absicht gemacht, und darum geht's gar nicht, aber es war halt ein Handspiel.
Mhm.
Deswegen für mich vollkommen in Ordnung. Von den Belgiern bin ich krass enttäuscht, die Vordermänner. Extrem.
Ich fand Openda war viel zu spät.
Ja,
super, also ich verstehe auch gespielt, nicht. Du hast, als er reinkam.
Du hast zwei so eine Spielertypen, die sich komplett eigentlich perfekt ergänzen.
Aber wir
den
kommen
einen schnellen, dribbelstarken, flinken Typen und den einen Bullen.
Ja.
Digga, nutzt das so.
Weil das, genau das ist nämlich das Ding. Ich habe ja das in Rom ein Spiel gesehen, gegen Juve. Und Lukaku ist, ich finde, er hat für mich einen positiven Impact mir gegeben, als ich geguckt habe, das Spiel, weil
er hat eine Präsenz.
Er ist eine übertriebene Präsenz, dieses Körperliche, wie er sich reinstellt. Ich schwör's dir, du kannst da jeden IV hinstellen, jeder hat Probleme mit ihm. Nur das Ding ist, ihm fehlt dieser eine Spieler, wo er dann diesen Steckpass spielen kann. Weil er kann diese Bälle spielen, dieses Festmachen und dann stecken. So, das bei ihm ist das Problem. Er muss dann immer klatschen lassen und geht dann ins Tempo rein. Er hat auch Tempo, aber du brauchst diese Ergänzung neben ihm. Ich verstehe das nicht.
Es spielen ja nicht viele Mannschaften mit zwei Stürmern, ne?
Ja, verstehe.
Aber weißt du, was für mich so ein Musterbeispiel für so ein funktionierendes System ist mit zwei Stürmern? Inter Mailand.
Ja.
Also das, was Lautaro und Marcus Thuram machen, perfekt. Der eine ist klein, quirlig, aggressiv, schnell. Und dann hast du diesen einen großgewachsenen Typen, der aber auch Bock hat, einfach so sich ins Spielgeschehen mit einzudingsen,
ja,
weißt du?
Plus, es kann ja auch mal andersrum sein, weil beide haben ein gewisses Tempo, wie bei Inter, Lautaro und Dings ja auch. Ne? Es ist ja nicht, dass der eine komplett langsam ist.
Ja.
So.
Aber ein gewisses Tempo hatten auch die Rumänen und explizit hier Dennis Mann.
Digga, kriegt einen Applaus.
Ja, ich schwöre.
Bro, Junge, crazy. Ich weiß nicht. Erstmal für die Stimmung der Fans
krass.
In München, crazy.
Krass.
Und, boah, ich wollte gerade so einen bösen Spruch sagen, das kann ich aber nicht machen. Und dann grundsätzlich das 1-0 erstmal. Bis zu dem Zeitpunkt das Tor des Turniers. Bis zu dem Zeitpunkt.
Alles gut. Ist richtig.
Und, also, naja, auf der anderen Seite muss ich einfach sagen, sie hatten ja bis zur 20. Minute 18% Ballbesitz.
Digga,
und das so ist das, was, sagen, wenn ihr YouTube nicht gesehen habt, wo wir die Gruppe analysiert haben, ich hab's gesagt, sie haben die drittbeste Defensive der gesamten Quali gehabt, mit 15 zu 5
genau.
Toren, ne, haben kein Spiel verloren gehabt, hat man hier wieder gesehen, so kompakt hinten gestanden, die haben es denen echt schwierig gemacht, gegen Ende der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen offener, da gab es ein, zwei Chancen, aber
ist halt immer so, ne, es war halt heftig, Stancio mit dem Distancius,
ja, finde ich gut, den Spruch.
So,
finde ich nice.
Dann Marin und Dragusch mit dem zweiten und dritten Treffer. Wir hatten, also ich glaube, Dennis Mann 2 Assists.
Ja, Lunin mit Patzer auf jeden Fall beim.
Der hat sich auch direkt entschuldigt beim Spiel, ne?
Zweiten
öffentlich Tor. Bei den Fans.
Oh, so schade, ich gönn's, das hat's gar nicht verdient, ne?
Das Ding ist, dahinter ist halt direkt ein Trubin, ne?
Ja.
Also, wir hatten noch eine Ecke, die an die Latte gezirkelt wurde. Von der Ukraine war einfach viel zu viel. Also, du hast gar keine Impulse gespielt.
Du hast ja schon in der Vorbereitung gesehen, wir haben schon gesagt, was ist da los? Weil der Kader verspricht dir viel, viel mehr. Und ich bin der Meinung, da muss ein ganz anderer Trainer hin.
Ja.
Der ein ganz anderes System spielt.
Ja, dann hatten wir ein geiles Trainerduell zwischen Österreich und Frankreich.
Ja.
Rangnick und Didier Deschamps.
Didier ohne Lippen.
1-0 für Frankreich letzten Endes.
Ja, auch hier predicted also richtig analysiert im Vorwege, dass wir gesagt haben, die Österreicher werden es den Franzosen sehr, sehr schwer machen.
Aber ich glaube, das war vielen klar. Also Österreich ist für mich immer noch eines der stärkeren Teams in diesem Turnier, ne? Also das haben sie halt unter Beweis gestellt.
Ja.
Unglückliches Eigentor von Wöber.
Ah, echt, so doppelt abgefälscht und dann so, das ist einfach nur ein Kannst Reflex. Machen,
Digga.
Was ist richtig bitter. Plus Baumgartner nach dem Spielzug fand ich crazy von Gregoric, die Flanke und wie Sabitzer den in der Luft auf diesem engen Raum noch ablegt, weil er ihn sieht. Und dann macht Baumgartner den leider nicht rein.
Ja, Österreich auf jeden Fall phasenweise auch stärker, dann aber auch Frankreich wieder extrem stark. Also es war so ein Hin und Her. Ich fand es halt auf taktischer Ebene und vom Tempo her war es ein sehr ansehnliches Spiel. Natürlich hätte man sich ein paar Tore mehr gewünscht, aber whatever, ne?
Ja, ich glaube, viele waren enttäuscht von Frankreich, immer diese Namen und so, aber am Ende des Tages bin ich euch ehrlich, gegen Österreich ist es sehr unangenehm zu spielen und das ist ein Spiel, wo du sagst, ey, 1-0 nehme ich mit.
Ja.
Alles, was ein Sieg ist, nehme ich mit.
Ja, und du spielst zu null. Die Leute unterschätzen das.
Und genau, am Ende des Tages, glaube ich, da auch, wer dazu beigetragen hat, warum es die Null stand, ist ein N'Golo Kanté.
Ja, Mann,
ey. Der Junge muss zurück nach Europa.
Er ist 2 Jahre weg. Und danach Benchstein Kammerwinger. Also weißt du, und keiner vermisst irgendwen im Mittelfeld. Ich fand auch, das hat auch mit Rabiot extrem gut harmoniert.
Du kannst auch Kammerwinger daneben stellen.
Rabiot kommt unnormal zu kurz, so von der medialen Berichterstattung. Nur wenn seine Mutter, seine Beraterin, so ein bisschen ihn hypt oder so, ist er wieder im Gespräch, ne? Aber ja. Rabiot ist ein extrem geiler Kicker.
Ich fand, also es gibt, finde ich, in der französischen Nationalmannschaft, das ist das Krasse, das hatten wir damals mit Pogba, der in der Nationalmannschaft viel, viel besser performt hat. Es gibt, wir haben es jetzt mit N'Golo Kanté, ein Rabiot, finde ich, kann man erwähnen, aber auch ein absolut immer durchgehend. Jedes Turnier ist ein Griezmann, ist für mich einer der besten Franzosen der letzten 10, 12 Jahre. Das sind so Spieler, wo du sagst, Diggi, das ist crazy. Du kannst dich geisteskrank auf die verlassen
in
Turnierformaten.
Ich fand auch Upamecano, bei dem man so Fragezeichen immer hat.
Theo Hernandez.
Theo Hernandez, heftig. Also echt ein Brett, Frankreich sehr, sehr stark. Vielleicht haben sie jetzt aber einen Ausfall, denn wir hatten noch eine Situation gegen Ende des Spiels.
Ach, Digga.
Ein Kylian Mbappé geht zum Kopfball und landet
auf der Schulter.
Ja, von hier, wie hieß er?
Danso.
Genau, und bricht sich dabei die Nase. Hat man direkt auf den ersten Blick gesehen. Ich hatte auch schon 2 Nasenbrüche. Schmerzhaft. Also auch heftig, Digga, wie er das so runtergeschluckt hat, weil der wollte ja noch mal aufs Feld. Die Einwechslung oder Auswechslung von Frankreich, er wollte 2 Spieler mit Giroud und noch jemanden bringen, wurde irgendwie nicht mit eingeschoben, vom Schiedsrichter gespannt und irgendwann meinte der eine Assistent.
Ja. Österreich durfte wechseln, aber Frankreich nicht. Warum?
Ganz komisch. Und dann meinte der eine Assistent zu Kylian, Digga, geh aufs Feld, leg dich hin. Weil einige haben das so kritisiert, ey, was macht denn da?
Nein.
Ey Leute, ihr spielt, guck mal, ihr hört den Fußball-Podcast nicht, weil ihr einfach nur gerade nichts zu tun habt.
Ja.
Ihr seid alle Fußballer.
Hoffentlich.
Okay, ihr seid alle größtenteils Fußballer.
Okay. Oder Fußballfans.
Genau. Ihr wollt nicht in einer verdammten Europameisterschaft, kurz vor Ende, 10, 12 Minuten, was auch immer, wollt ihr nicht 10 gegen 11 spielen und danach ein unnötiges Tor kassieren und dadurch vielleicht im Big Picture die nötigen Punkte verlieren und aus der Gruppe fliegen. Digga,
das heißt
Kylian Mbappé, wenn er sich da hinlegt und ein Zeitspiel macht, was auch noch vom Coaching-Staff gesagt wurde oder gefordert wurde, dann macht er das, nimmt er sich eine gelbe Karte mit, ist auch völlig in Ordnung. Aber, einige haben sich darüber beschwert. Habt ihr noch nicht Fußball gespielt oder was? Zeitspiel gehört auch dazu. Ist
vollkommen okay.
Ist nicht das Schönste, aber gehört halt dazu. Ist alles richtig.
So, ja. Und jetzt wollen wir einfach umbringen. Ist, glaube ich,
das beste Spiel der verdammten Europameisterschaft bis jetzt. Da sind sich so viele Leute drüber einig. Also ich
von der Intensität meinst du, ja, ja.
Ne, von allem, alles.
Ja, ja, ja, er hatte auch alles.
Also guck mal, Intensität.
Stimmung.
Stimmung.
Schlägerei.
Schlägerei. Tore.
Ja.
Alu-Treffer. Abseitstore. Alles. Traumtore. Mhm. Aber Stück für Stück.
Ja.
Also, Spiel geht los. Türkei bis zur 20. Minute 70% Ballbesitz. War zu erwarten. Von den Georgiern hat man prinzipiell gar nicht viel erwartet. Ne? Ich habe gesagt, Bro, ich habe Schiss vor der Partie, weil die Georgier machen ihr erstes EM-Spiel jemals.
Mhm.
Okay? Das gibt so einem Land, gibt das nochmal zusätzliche Motivation.
Ja, du hast gar nichts zu verlieren.
Wenn es ein Land wäre aus Zentraleuropa, hätte ich gesagt, nee. Weißt du, das sind so diese Feinkicker so mäßig.
Das ist viel mehr Emotion dann.
Ja, hier ist voll Emotion.
Ja.
Ne? Voll die Patrioten. Und Nachbarlandsduell.
Stimmt.
So, und dann kickst du halt Türkei sehr, sehr stark angefangen. Und dann haben wir die eine Situation, wo die Türken es geschafft haben, diese Zwischenräume gegen eine Dreier-, Fünfer-Kette, was auch immer.
Ja, also in der Defensive,
im Spiel
ja.
War es in so einem 5-3-2 so mäßig.
Aber ich fand's nicht, ist auch kein Vorwurf, ne? Aber sie haben es nicht optimal gespielt im Sinne von taktisch, diese Fünferkette haben sie nicht so gut ausgeführt. Es hat immer einer geschlafen ein bisschen, fand
ja,
ich.
Ja, aber es lag halt auch so an der Intensität, ne? So.
Ja, ja, mit diesem Druck umzugehen. Türkei hat echt stark Druck gemacht.
Genau. Ich habe mir sehr viele analytische Videos nochmal angeschaut darüber, weil für mich war das so ein Chaos-Spiel. Weißt du, und später, als die Leute so die Analysen gemacht haben und so Dreiecke gezeichnet haben und hier verschieben und da Lücken, habe ich so gecheckt, okay, Montella hat echt einen taktisch sehr guten Job gemacht. Aber gut, irgendwann die linke Seite exploitet, Flanke rein, wird rausgeköpft, Matt Müldün mit dem ersten Traumtor.
Ja.
Rechtsverteidiger, nimmt dem Ball einfach Volley, geht im Winkel rein. Ich dachte mir, Digga, was? Ich habe das Spiel mit meinem Vater geguckt und das war auch noch an hier Eid, ne? An Beider. Wir haben später noch Besuch bekommen während des Spiels. Ich dachte mir, Digga, jetzt kann ich nicht mehr schreien und so. Aber da bin ich komplett ausgerastet. Ich dachte, was? So. Geht gut los. 2 Minuten später. Kontersituation. Arda Güler spielt den Ball rein. Orkun Kökçü verlängert.
Kenan
Yıldız original mit einer Fußspitze im Abseits.
Ja, ärgerlich.
Unglücklich.
Aber ab stark.
Ab dem Zeitpunkt ist das Spiel gekippt.
Ja, sie haben dann, warum auch immer, so, also sie waren dann richtig auf der Überholspur und haben dann gesagt, ey, Digga, ich gehe jetzt von ganz links mal kurz auf ganz rechts, ganz entspannt. Ich fahre mal 120 mit Tempomat.
Ja, ja.
Da habe ich einen riesen Respekt vor den Georgiern, die das echt nicht so genutzt haben, zu sagen, oh, wir kommen erstmal klar, sondern direkt in die Gegenoffensive gegangen.
Ja, ja, das ist krass.
Und haben sich wirklich so 2-3 mit Erfolg auch Chancen erspielt, wo man dachte, hey, was ist denn hier los?
Ich fand halt so, die rechte Seite der Türkei war ein bisschen anfällig.
Mhm.
Ne? Lag daran, dass Melt Mülder als Außenverteidiger sehr viel Offensivdrang hat. Und ein Arda viel ins Zentrum rüber geswitcht ist. Ne? Und dadurch war halt der Flügel so relativ frei. Das heißt, die immer wenn Seitenwechsel von rechts nach links ging, also über die georgische linke Seite, dann war da ein Überzahlspiel. Und das hat irgendwann Druck gemacht. Und später haben sie halt den Ball von dort wieder rumgespielt, auf rechts, bis sie Kenan Yıldız in den Zweikampf gezwungen haben, an der 16er-Grenze. Ball wird reingespielt. Kein Vorwurf an Kenan, der ist kein Verteidiger. Aber ein Abdülkerim Bardakçı macht da Raumdeckung mit Hände hinterm Rücken. Junge, da ist ein Stürmer, der an der 5-Meter-Grenze da wartet, im 5-Meter-Raum. Bro, machst du einen Schritt nach rechts, kommt der Ball nicht an. Also was versuchst du da, die Flanke irgendwie mit Raumdeckung zu verhindern?
Ja.
Und genau der Schuss dann, Mert Günok, der eine gute Parade hatte vorher, macht da so einen Zwischenschritt.
Sieht dann kurz
unglücklich aus. Also er muss den trotzdem halten, so mäßig. Aber ja, unglücklich. Wer hat das Tor gemacht? Wen habe ich vorher gepusht?
Mikautadze,
Bruder.
Ja, aber 17
Scorer richtig in 20 Ligue 1 Spielen dieses Jahr.
Hat mir ja richtig gut gefallen.
Bruder, was für ein Baller.
Ja.
Also was für ein geiler Baller.
So ein bisschen Fekir-Vibes.
Bruder, ja, wie ein Kurzhaarschnitt auch.
Ja, aber auch wegen dem Bart und so. Ja, ja, genau, so Bart. Aber auch dieses, er ist auch so ein, wenn du ihn siehst, denkst du nicht, dass er so ein Baller ist.
Was danach passiert, Spiel ist komplett offen. Wir haben in diesem Spiel die meisten Schüsse überhaupt im Turnier gehabt. Mhm. Und das ist eigentlich ein Spiel, wo die Leute reingegangen wären und gesagt hätten, mal schauen, Türkei vielleicht besser, aber ja, man erwartet nicht viel so mäßig. Bro, das Spiel war einfach heftig.
Also, hat richtig Spaß gemacht.
Es hat richtig Spaß gemacht. Beide Seiten offen, bam, bam, bam, bam, hinher, hinher. Und das war richtig geil. Und die Türkei hat halt zwischenzeitlich so die Kontrolle abgegeben, würde ich schon sagen, bis dann ein gewisser 19-Jähriger wirklich eine komplette Nation auf dem Rücken trägt und sagt, ey, gib mir den Ball, alles gut.
Junge, Digga, ich habe schon gesehen, wie er den Ball bekommen hat, er zieht ab, ich dachte so.
Dieser eine
mach ihn.
Ausfallschritt, da hast du gemerkt, boah, okay, das könnte was werden.
Ich dachte mir so, nur mach ihn.
Ja.
Und dann, Digga, der Ball, und ich zu Hause, ich hab ich's alleine geguckt? Ja, ich hab's alleine geguckt. Und ich so, oh mein Gott, ich stand vorm Fernseher und dachte mir so, Digga, was für ein crazy Ding, weil ich glaube, viele Leute unterschätzen dieses Ding. Ja, der Junge wird gehypt und ja, der Junge wird auch manchmal zu viel gehypt. Und ja, er ist bei Real Madrid und ja, er hat auch da schon gezeigt, er kann Fußball spielen und er kann wichtig werden, auch für diese Mannschaft. Das ist eine Drucksituation medial, die geht nicht so einfach an dir vorbei. Und damit können ganz viele Spieler und konnten ganz viele Spieler in der Vergangenheit nicht ansatzweise umgehen.
Vor allem der Druck bei den Türken, ne?
Und genau, und du stehst da und spielst, als wenn dir das alles egal wäre, sondern eher so nach dem Motto, ja, ich bin bereit dafür, ich mach das.
Ja.
Also und das ist für mich so auch diese Ausstrahlung, diese Verkörperung und dieses, Digga, sehr geil, ich habe mich sehr gefreut.
Er hat ein Stück weit was Königliches an sich, das merkt man, so dieses.
Ey,
dieses
ich schwör's euch, ich gönn's euch vom Herzen, ihr habt einen Spieler, wo ich sag, ey, geht behutsam mit ihm um weiterhin, aber das ist eine leidtragende Figur für eure Nation die nächsten 10 bis 12, 15 Jahre.
Ich hoffe. Also das, was halt dort aufgefallen ist, ist halt in der zweiten Halbzeit, und das fand ich halt geil von Montella, ne? Er hat die Außenverteidiger extrem weit vorgeschoben. Kaan Ayhan und Arda Güler haben sich hinten hängen lassen. Und dadurch waren sie mehr im Zentrum und auch im Spielgeschehen involviert, ne? Also auch im Aufbau des Spiels. Er hat dann Barış Alper Yılmaz, der im Sturm gespielt hat, er ist kein Stürmer, ne? Mhm. Er ist Flügelspieler, den hat er auf rechts gezogen. Und genau das hat halt Arda diesen Zwischenraum geboten. Weil er hat bis dato keinen einzigen Schuss abgegeben.
Ja.
Das war sein erster Schuss im Turnier. Wir kennen seine Ausbeute bei Real Madrid, irgendwie 6 Schüsse aufs Tor, 6 Tore oder so gehabt und so, ne? Der hat einen geilen Abschluss, aber er kam nicht dazu. Und mein Vater meinte auch so, es fühlt sich so an, als hätte er so ein bisschen Ketten angelegt bekommen. So dieses fürs Team spielen. Aber gerade das ist ein Spieler, wo du sagst, Junge,
gib ihm ein bisschen Freiheit, naja. Ja.
Weißt du?
Aber ich find's okay.
Das hat Montella dann gut hingekriegt.
Genau so, das muss man halt sagen.
Das Tor übrigens 126 Sachen oder 122 km/h, ne? Also,
ja, Digga,
kommt voll, Junge, unterschätzt
bei so einem Schuss. Für mich, das ist, und außer wir haben da jetzt nochmal so einen Shaqiri-Vollrückzieher oder so, Seitvollzieher, aber wird für mich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das Tor des Turniers werden.
Ja, also was halt extrem geil war so die Stimmung, wie das Stadion abgegangen ist. Ja,
zumal,
ist, so.
Genau, es
Kommentator
war jetzt
bei RTL war das, glaube ich, übertrieben geil.
Ja, das ist sehr, sehr nice gewesen. Am Ende des Tages, muss man auch sagen, ist ein wichtiges, das war der Führungstreffer, ne? Es war jetzt nicht irgendwie das 4-1 oder das 3-1, ja. So, ne? Das 3-1, wie gesagt, auch nochmal gefallen, nach Konter durch in der letzten Minute der Nachspielzeit.
Nach dem Treffer erstmal Georgien auch wieder extrem viel gepresst, die Türken natürlich auch hin und wieder. Sie hatten noch in der Nachspielzeit 2 geile Chancen. Einmal, also die Georgier, einmal einen Pfostenschuss, so, der so durchgeflutscht ist.
Mhm.
Hatten die Türken Glück. Und dann im Nachschuss, wo Samet Akaydın, der extrem, extrem kritisiert wird, ne? Wie er den rausgefischt hat mit dem Kopf rüber. Wirklich sehr, sehr stark. Das ist ein Typ, der ist bei Fener unter Vertrag. Der wurde verliehen, weil man einfach nicht mehr viel von ihm gehalten hat. Spielt bei Panathinaikos. War ein ehemaliger Spieler von Montella. Bei Adana.
Mhm.
Und deswegen wurde er mitgenommen die ganze Zeit. Und die Türken so, Digga, warum nimmt er den mit? Das ist kein Spieler, Digga. Und ich bin ehrlich, eigentlich hat er nicht das Niveau. Aber er war unser wichtigster Mann mit Arda. Arda auch seine Defensivarbeit, wo er einmal den Ball als letzter Mann sozusagen nicht geklärt, aber den Spieler bedrängt hat, sodass der Ball an die Latte geflogen ist und so, ne?
Ja, stimmt, das habe ich auch, das dachte ich mir, oh, Digga,
crazy. Und das sind so kleine Details, er geht in einen Zweikampf mit Kvaratskhelia, gewinnt den Ball und so.
Ja.
Sehr, sehr geil. Ich möchte noch ein, zwei Sachen loswerden,
ja,
die mir auf dem Herzen liegen. Also, Leute, objektiv das beste Spiel des Turniers bislang.
Am unterhaltsamsten, ja.
Es war extrem unterhaltsam. beide Teams haben dir genau das gegeben, worauf du Bock hast. Okay? Viel Offensivfußball. Viele Chancen. Viele Tore. Und trotzdem stellen sich Leute hin und fangen an, einen 19-Jährigen wieder klein zu reden, ihn fertig zu machen, Lamine Yamal-Vergleiche zu ziehen, ohne Kontext. Danach gibt's Leute, die die Türken wieder attackieren, die Fans attackieren und sagen, Digga, was soll das? Als hättet ihr die EM gewonnen. Die Türken denken wieder das und das. Okay, guck mal, ich bin Deutsch-Türke. Mein Herz blutet für beide Nationen. Ich push beides. Aber ich kann das nicht ab, wenn jedes Mal bei einem Turnier dieselbe Schiene in Deutschland gefahren wird, dass Leute sich das Recht nehmen müssen, die Freude von anderen jedes Mal kaputt zu machen. Und ja, es ist nur Georgien, aber das macht für uns keinen Unterschied. Egal, ob wir gegen Brasilien oder Georgien gewinnen, wir suchen einen Grund für Freude im Leben. Okay, das ist vielleicht in Deutschland in der Mentalität ein bisschen anders verankert, weil ihr an Erfolg gewöhnt seid, weil ihr, weiß ich, wie oft Europa- und Weltmeister wurdet. Die Türkei hat sowas nicht. Warum müssen Leute die Freude von anderen Menschen ständig kaputt machen? Und ich weiß, das sind unsympathische Fans. Aber ich bin ein Typ, ich bin auch oft ins HSV-Stadion gegangen. Da wurde ich auch bepöbelt. Oder meine Schwester, weil sie Kopftuch trägt. Weißt du, es gibt immer Idioten. Heißt das, dass ich eine ganze Nation deswegen in den Dreck ziehen muss? Heißt das, dass ich sagen muss, Digga, das und das ist scheiße an euch? Ja, da war eine kleine Schlägerei. Ganz ehrlich, habt ihr noch nie eine Schlägerei in Deutschland in einem Stadion erlebt? Habt ihr noch nie irgendwie von Liverpool gegen Juventus Turin gehört? Was da für Hooligans sind? Von Hansa Rostock Ultras und sonst? Digga, das gibt es überall. Warum ist das immer ein Dorn im Auge von den Leuten? Und ja, die Leute sind abgegangen, haben extrem gefeiert. Na und? Who gives a shit? So, weißt du, lass doch einfach die Leute sich darüber freuen. Und das ist nur im deutschsprachigen Raum so. Weil ich guck mir amerikanische Sendungen an, ich guck mir englische Sendungen an, ich guck mir türkische Sendungen an, ich guck mir andere Sendungen an. Und jeder ist objektiv begeistert von dieser Partie gewesen. Weil am Ende des Tages, ja, okay, war Georgien. Na und die Slowaken haben Belgien geschlagen. Also das zeigt dir doch, dass das ein geiler Erfolg ist, dass du niemanden unterschätzen darfst. Und hast du lieber ein 0-1-Spiel oder ein Spiel, wo du 3 Alu-Treffer hattest, ein Abseitstor, 4 Tore, 2 Traumtore. Also was gibt's da, sich jedes Mal darüber zu beschweren? Und ja, es gibt ein paar Idioten, die Lage komplett übertragen. Hey, Türkei wird Europa. Halt's Maul, ist dumm. Ja, ich weiß. Aber Digga, darunter sollten nicht 80 Millionen Menschen leiden.
Nein, es gibt, das, ich fühle das voll mit dir, weil ich kenne das halt auch so als Portugal-Fan. Das ist halt so irgendwie die Schadenfreude, die Leute kennen diese Emotionen nicht so doll hier in Deutschland und diese Leidenschaft einfach für diesen Fußball, die haben wir eigentlich in Deutschland. Deswegen, es gibt auch genug Leute, die sagen, ey, ich gönne das euch und ne, die Leute bitte nicht vergessen, macht bitte auch weiter so. Aber es wird immer, und das stört mich extrem, habe ich das letztens gesagt, ich finde das so schade, gerade hier in Deutschland sehr ausgeprägt, es wird immer Erfolg versucht zu schmälern, es wird immer Erfolg versucht, schlecht zu reden und es wird immer nur darauf gewartet, um Misserfolg hervorzuheben im Sinne von Sticheln und aufs Brot schmieren. So. Das haben wir Thema, ne, ich kann es ja sagen, Cristiano Ronaldo, jetzt aber auch bei der Türkei ganz häufig, aber auch, jetzt merkt man es wieder, Thema Kylian Mbappé. Und das ist halt das Ding. Erstens, Fußballer, die extrem gut sind, die besten Fußballer der Welt, werden hier immer
Haaland
verpönt.
Champions League Haaland.
So, werden immer gesagt, immer kleingeredet, er ist schlecht und bla,
habt ihr das
nichts
gesehen?
Dahinter und genau. Es wird immer darauf gewartet, bis sie was falsch machen. Aber es sind die besten Fußballer der Welt, die wir sehen. Und es wird nie gewürdigt oder gehuldigt, wenn sie extrem guten Fußball spielen, wenn Erfolge gefeiert werden, wenn Fans, Fußballliebhaber einfach voll Emotionen haben. So.
Ja, und das ist ein guter Punkt. Ich will das auch gar nicht zu lang machen, so. Nur das Ding ist, man spricht immer von die Welt zu Gast bei Freunden 2006, ne? Und jetzt Europa zu Gast bei Freunden und so eine Sachen. Und ganz ehrlich, lass doch einfach ein bisschen mehr das haben, was Freunde untereinander haben. Und das ist Freude. Wir haben ein sehr, sehr geiles Event und wir haben ein sehr, sehr geiles Spiel gesehen.
Ich muss auch eine Sache noch dazu sagen, ohne jetzt aufs Spiel direkt einzugehen. ich glaube, viele Deutsche wissen nicht, wie viele Türken auch Deutschland supporten.
Ja, der Bruder, ich habe selbst solche Kommentare gesehen. Ja, und wenn die Türken rausfliegen, sind plötzlich alle wieder deutsch. Ja, ey, sorry, dass ihr das nicht nachvollziehen könnt, dass wir zwei Länder im Herzen haben. Also, ich check das, dass man das nicht nachvollziehen kann, wenn man nicht in unserer Haut steckt, aber ganz ehrlich, das könnt ihr uns ja nicht nehmen. Ich liebe Deutschland und ich liebe Hamburg explizit nochmal geisteskrank. Weißt du? Und ich lass mir das nicht nehmen. Ich lass mir auch nicht einreden, dass diese Sache mit İlkay Gündoğan, können wir gleich drauf eingehen, so ein bisschen, ne? Aber so, dass Leute immer so diffamiert werden und Leute geil darauf sind, dass sich jemand irgendwie schlecht darstellt und so, das ist einfach falsch. Und ganz ehrlich, wir wollen immer sehr, sehr viel Vielfalt und Dings, weltoffen und ja, so, ne?
Ja.
Aber wenn dann Leute eine andere Mentalität haben als in Anführungsstrichen Deutsche, dann ist das den Leuten ein Dorn im Auge. Ganz ehrlich, wir hatten die WM in Südafrika, die Vuvuzelas haben mich auch abgefuckt, aber ich stelle mich nicht hin und sage, boah, das gehört nicht zum Fußball. Nein, die leben das anders. In Lateinamerika haben die eine andere Leidenschaft und die Türken sind halt ein bisschen extrem, weil sie nicht an Erfolge gewöhnt sind. Dann lass denen das.
Aber wir kennen es ja eigentlich aus der Liga, ne, so von den großen Vereinen. Auf der anderen Seite, so vielleicht abschließend zu sagen ist...
Muss eine Sache noch sagen.
Ja. Digga.
Sonst sage ich meine Sache.
Ja, hau raus.
Guck, eine Sache, die ich auf gar keinen Fall unterstreiche, und da sind die Leute im türkischen Social Media auch sehr lautstark gewesen, finde ich auch sehr, sehr stark. Die Stimmung und Atmosphäre war verrückt. War richtig, richtig geil in Dortmund. Aber es gab eine Sache, die das für mich überschattet hat, wo ich auch sage, kein Problem, wenn man dadurch einige neutrale Fans verliert. Und das ist das Ausbuhen während der Nationalhymne Georgiens. Die Türken sind extrem patriotisch, die wollen das nicht bei sich haben. Warum gibt es ein paar Idioten, die während der Hymne buhen? Das ist ein absolutes Legit. No-Go. Und da haben sich die Leute auch lautstark dazu geäußert, sowohl die TV-Experten als auch die Fans bei Insta und Co., dass sie geschrieben haben, Digga, das geht gar nicht. Wir würden das bei uns nicht wollen, warum machen einige Dummköpfe genau das?
Ja.
So, und da verstehe ich das. Aber dass die Leute während der Partie bei Ballbesitz den Gegner ausbuhen und sonst was, ey, habt ihr kein Fußball gespielt? Also das verstehe ich manchmal nicht. Tamam, es ist nicht das, was man aus Deutschland gewohnt ist, aber es ist etwas, um den Gegner einzuschüchtern. Und jedes Mittel ist ja recht und es ist keine Unsportlichkeit oder das gehört sich. Junge. Nein, das gehört genau dazu. Ja. Überall auf der Welt wird das so gespielt, nur in Europa vielleicht nicht. Und das liegt daran, dass der europäische Fußball einfach der beste auf der Welt ist. Die haben das gar nicht nötig, aber andere Nationen brauchen das. Punkt.
Ich weiß das, ich wusste das schon, ich weiß es im Vorwege jetzt im Portugal-Spiel, das wird jedes Mal, wenn wir Ballbesitz haben, wird es extrem laut im negativen Sinne für uns. Bro,
ne, ganz aber ehrlich, wenn der Portugal kommt mit 70% Ballbesitz und du lässt die machen und keiner boot die aus oder so, Bro, die werden dich überrennen. Aber ja, Thema Portugal. Machen wir weiter. Ich wollte das nur loswerden. Ich weiß, dass viele unserer Zuhörer auf den ein bisschen breiter gefächert sind und nicht nur so engstirnig, aber ich will nur, dass die Leute auch ein bisschen uns verstehen können.
Alles gut, am Ende des Tages geht es darum, ey, irgendwie gönnen. Auf der anderen Seite, natürlich ist es absolut auch legitim, den Leuten zu sagen, die sagen, wir werden Europameister, dass du sagst, ey, Digi, halt's Maul.
Ja,
so, die das ist auch okay und die verstehen das auch. Nimmt man ein bisschen mehr Humor, hat man ein bisschen Liebe füreinander. Ja. Und
gab's auch diese Sache mit dem Reporter, weißt du, der so ein deutscher Reporter, und er interviewt die Fans, der eine meinte, wir werden Europameister und so, hat man drüber gelacht. Am Ende haben die den Typen eine Türkei-Fahne um die Schulter gelegt, dann so ein Deutschland-Bucket-Hat auf den und der Typ war voll lustig mit den Fans, Digga, extrem sympathisch und das ist eigentlich genau das, was sein sollte, weißt du? Zwei Nationen, Hand in Hand auf den und dann ist jeder glücklich, jeder fand das Interview geil, den Typen sympathisch, die Fans waren lustig, Tamam, gib ihm weiter.
Alle, weißt du? Das haben ja auch andere, Albaner, Italiener, keine Ahnung. Alle.
Portugal. 2-1 gegen Tschechien, ging sehr stark defensive Tschechen.
Ja, Digga, die haben ohne Stürmer gespielt, zwei Fünferketten. Muss man, also nein, ist so. Tschechien wirklich extrem defensiv gespielt.
Bro, die waren mit elf Mann im 16er.
Im 16er, also wirklich mit 11 Mann im letzten Drittel.
Aber es lag auch an dem Führungstreffer, ne? Also, dass sie ein Tor gemacht haben, jetzt bunkern. War auch richtig, meiner Meinung nach.
Ja, musst du natürlich, du gehst ja als Underdog rein. Und ich habe mich von dir letztes Mal überreden lassen im Podcast, da viel euphorischer ranzugehen.
Ja, du bist so dumm. Spaß.
Und ich wusste das. Ich habe es dir schon gesagt im Vorwege. Und ich habe mich sehr aufgeregt während des Spiels. Ich glaube, man hat es in der Gruppe gemerkt. So, das ist für mich wieder, also du hast da wieder einen Trainer hingestellt. Ja, ne, jetzt ist wieder meckern auf hohem Niveau und wieder auf dem Trainer.
Ihr hättet einfach Mourinho holen sollen.
Es ist, erstens, wir spielen eine Dreierkette. Wir haben eine spielerische Dominanz, die hätten wir auch so oder so gehabt. Dreierkette haben wir zu 25% grundsätzlich überhaupt gespielt vor dem Turnier. Ja, in der Quali, in Testspielen etc. Die Spiele, wo wir mit Viererkette gespielt haben, haben wir deutlich stärker im Griff gehabt, deutlich stärker dominiert und viel mehr Chancen kreiert in der Regel. So, mach eine Dreierkette, okay, kriegst das Gegentor, wechselst dann so aus, wo ich sage, bringst einen Verteidiger für einen Verteidiger, behältst diese Formation bei und spielst das gesamte Spiel mit einem Cristiano Ronaldo allein in der Spitze, der durch Flanken aus dem Halbfeld bedient werden soll. Und das ist deine Idee, die tschechische Nationalmannschaft, die mit einer Fünferkette spielt, zu knacken.
Die waren einfach extrem gut in der Luft auch.
Ich frage mich, was war seine Spielidee? Und wieso wechselt man zwei dynamische Spieler in der 90. Minute beim Stand von 1-1?
Habe ich dir nicht vor der EM gesagt, Conceição ist ein Spieler, der braucht einfach, der muss spielen.
Und weißt du was?
Habe ich nicht gesagt, im Chat irgendwie schon Anfang zweiter Halbzeit, ja. Digga, du hast noch ein Neto, ein Conceição und ich habe noch jemanden genannt, Jota, auf der Bank, warum bringt er die nicht? Also, Roberto Martinez, muss ich sagen, an sich ein guter Coach, gar keine Frage, aber das Ding ist
das
halt...
Das gleiche wie mit Belgien, ne?
Ja, du brauchst ein bisschen mehr Spielwitz. Ganz ehrlich, du bist Portugal. Du bist nicht, ja, du bist nicht die Türkei.
Das tut halt so weh. Digga, du kannst nicht... Die haben Standfußball gespielt.
Und das Ding ist halt so, für mich fühlt es sich auch wegen der Formation und so gerade so an, als wäre er bei dem Punkt, wo Julian Nagelsmann vor einem Jahr war, wo er noch testet, wo er noch guckt, welche Formation und dies und das. Und ich bin der Meinung, das kann sich während des Verlaufes des Turniers einspielen, dass du sagst, okay, dann vielleicht nicht Dreierkette, aber 4-2-3-1, whatever. Und dann haben wir es so, ne, dass der Knoten irgendwann platzt. Aber, boah, das ist echt glimpflich, da seid ihr da davon gekommen.
Mehr Glück als Verstand, weil das 2-1 hätte Vorwege nicht so fallen dürfen, ja. Ne? Foul von Semedo.
Ein Bernardo Silva, viel zu wenig. Ein Rafael Leao, erste Viertelstunde gut, danach komplett untergetaucht. Ein, weiß ich nicht wer, im Mittelfeld, so außer Bruno hat da nicht...
Vitinha, ja, viel, war okay.
Genau, Vitinha war gut.
Cancelo fand ich schwach.
Cancelo war schwach.
Der also, teilweise ab in der zweiten Halbzeit zu 60-70% hat der da den Spielaufbau übernommen. Und da denke ich mir so, Alter, habt ihr einen Dachschaden oder was?
Ronaldo war halt auch nicht ja, gut,
bemüht muss man halt, auch sagen. Aber so, ich weiß, so. Er kann nicht viel mehr machen. Mein Take ist trotzdem... So, dabei bleibe ich, dabei stehe ich schon länger. Mein Take ist es trotzdem, das Spiel mit einem Cristiano Ronaldo alleine vorne in der Spitze führt dazu, dass er viel zu viel als Zielspieler in den Fokus genommen wird. Dadurch geht das gesamte Kreative verloren, die Spielidee geht verloren und Gegner können sich super auf Portugal einstellen, weil da passiert nichts. Du kannst 70-80% Ballbesitz haben, es passiert nichts. Und das ist das, was mich so ärgert. Und ich weiß, ich habe es nicht nur ein Spiel, nicht nur zwei Spiele, ich habe es eine Handvoll Spiele gesehen, wo Ronaldo nicht in der Spitze gespielt hat, wo wir einen viel dynamischeren und ideenreicheren Fußball gespielt haben.
Ich denke halt, so ein 4-2-3-1 wäre bei euch gar nicht verkehrt, dass du den Zehner so als Schattenstürmer dahinter hast.
Ja, du hast doch, pack einen richtigen Sechser rein, pack ein paar Linien rein. Stell daneben in Bruno oder ein Vitinha. Und dann stellst du einen von den beiden dann auch davor noch auf die Zehner. Ja,
Vitinha wie in Gündogan. Perfekt. Und Bruno Zehner, perfekt. Also, ja, es gab noch eine kleine Kontroverse, vielleicht, wenn man so möchte, der Jubel von Ronaldo, ne, nach dem 2-1, wo er zum Torwart geht und so macht und dann nochmal bei dem anderen und so. Ja, selbes Ding wie eben. Habt ihr noch nie Fußball gespielt?
Der Typ ist, ey, ihr wisst das seit 15 Jahren, dass der alles für Erfolg tut.
Ja, und es ist so wurscht, ob er da dem Typen in die Fresse jubelt oder nicht. Ganz ehrlich, würde jeder von euch machen. Wer es nicht macht,
okay, gerade wenn du weißt, Digga, wir haben richtig Kacke gespielt in dem Sinne.
Ja, ey, Digga.
Obwohl ich sagen muss, ich fand's bodenlos, dass die, okay, machen, hat Walker gestern auch gemacht, aber dass die Spieler sich da hinstellen und dann tun, ja, also wir haben das Spiel bestimmt und so. Und
nee, ja.
War also schwierig gegen tiefstehenden Gegner.
Spielanteile, ja, whatever. Ne? Aber ganz ehrlich, da hat er halt gejubelt so.
Aber ist für halt mich so. Chapeau an die Tschechen, so das Maximum rausgeholt, finde ich, eigentlich so aus dem Spielerischen heraus. Und wir machen weiter
mit das Maximum rausgeholt haben die Deutschen gegen Angstgegner Ungarn. Ne, da gab es in den letzten 6 Partien nur einen Sieg. Ich glaube, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Mhm. Jetzt haben sie es geschafft auf der wichtigsten Bühne. Ein Ilkay Gündoğan, wieder für mich Mann des Abends mit einem Jamal Musiala zusammen, würde ich sagen. Die ganze deutsche Elf war stark. Robert Andrich hat auf jeden Fall eine Schippe draufgelegt.
Er hat Video geguckt von uns.
Die Ungarn anfangs direkt mit einer Chance neuer Klasse gemacht. Der Freischuss von Szoboszlai später. Gerade durch Standards sind die Ungarn sehr gefährlich. Ich habe auch nicht gecheckt, warum sich Szoboszlai so mehrmals so aus dem Halbfeld haben machen lassen.
Grundsätzlich, er hat mir wieder zu viel Kontrolle.
Aber vielleicht liegt das auch einfach an dem Spieler, ne, an seiner Qualität.
Er ist ja überall auch, ne? Er ist ja überall so.
Was mir extrem positiv aufgefallen ist, der Kampfgeist, das hast du beim ersten Treffer gesehen, wie ihn Ilkay Gündoğan dann nachsetzt. Leute haben gesagt, okay, war der Zweikampf vielleicht zu kräftig, ne? Es war Schulter an Schulter, aber
er meinte selber,
er bringt ihn halt so aus dem
Gleichgewicht. 7 Jahre England, da ist das normal.
Ja, so für mich geht das auch in Ordnung, aber halt so dieser Wille da, ne?
Ich weiß, andere Schiris in diesem Turnier hätten es halt abgepfiffen.
Ich find's okay.
Und da muss jeder Schiri halt selber entscheiden. Du machst da nichts falsch und nichts richtig mit. Also es ist auf beiden Ebenen eine Diskussion wert, wie man es sehen mag und für wen man ist.
Musiala mit einem klasse Abschluss wieder, ne, knallt den wieder rein. Sehr, sehr stark.
Was und dann mir aufgefallen ist noch, dieses Füreinander spielen und füreinander auch kämpfen. Weil wir hatten Situationen, wo Spieler ein bisschen unsauber Bälle verloren haben oder Zweikämpfe verloren haben. Aber du hast gesehen, der Nächste, der da stand, direkt dieses,
Bro, ich hole ihn für dich. Das liegt, also natürlich, das sind die Emotionen, ne, die Deutschland in den letzten Turnieren gefehlt hat oder haben. Aber ich sag, das ist vor allem natürlich der EM, Heim-EM-Bonus, aber es ist vor allem auch die taktische Ausrichtung vom Coach. Also was Nagelsmann da für ein Gegenpressing spielen lässt, ne? Also da brennt ja gar nichts an eigentlich. Also es ist extrem stark, die Gegner, und das sind jetzt mittlerweile 2, die kommen gar nicht dazu, wirklich irgendwie einen schönen, flüssigen Spielablauf per Konter oder so einzuleiten. Das Ding wird direkt unterbunden.
Deutschland hat, wie gesagt, für mich perfekte Konstellation. Du baust dich langsam auf. Jetzt kommt die Schweiz. Das wird nochmal schwieriger, ein bisschen anders. Man muss sagen, es gab 2-3 Situationen, wo es schon ein bisschen löchriger dann mal war. Da muss man halt aufpassen.
Ne? Ja, gehört dazu bei so einem Turnier.
Aber am Ende des Tages gewinnst du 2-0, souveräner Sieg, bist im Achtelfinale, alles richtig gemacht.
Ja, die Gegner hast du gerade angesprochen. Die Schweiz spielt 1-1 gegen Schottland.
Ja,
überraschend. McTominay mit dem Treffer und Shaqiri Traumtor.
Einziger Spieler, der die letzten 4 Turniere oder so
getroffen hat.
Ja.
Sowieso ein geiler Kicker, ne? Aber die Schotten sind mir sehr positiv aufgefallen. Also hatten Stimmung auch gegen auch. Gegen Ende noch einen Pfostentreffer. Ich glaube, der Schweiz wurde ein Tor aberkannt, wenn ich mich recht erinnere, per Abseits oder so, Embolo. Also es war ein sehr, sehr geiles Spiel. 1-1 geht am Ende in Ordnung. Beide haben noch Chancen, theoretisch weiterzukommen. Schottland muss natürlich jetzt gewinnen. So, und gegen der Ungarn, Schweiz, ne? Genau, der Schweiz reicht vielleicht ein Unentschieden gegen Deutschland.
Ja, der Schweiz reicht ein Unentschieden.
Ja.
So,
dann hatten wir Slowenien gegen Serbien gestern. Die Slowenen extrem stark. Serbien, ich weiß nicht, was da los ist, aber die kommen da einfach nicht zum Zug. Es soll einfach nicht klappen dieses Jahr. Also ganz wirklich mit der letzten Aktion noch den Ausgleich gemacht. Nach Ecke, Luka Jovic, finde ich auch gut, dass er getroffen hat. Ne? Der brauchte das. Aber ich weiß nicht, da fehlt mir irgendwas. Und ich würde einfach einen Tadic-Zehner spielen lassen, Doppelspitze und yalla, weißt du so. Aber weiß ich nicht, sehr, sehr, sehr schwach.
Ja, Kostic auch Turnier aus, ist verletzt, leider.
Ja, ja.
Dann hatten wir gestern noch die Dänen gegen England.
Wir haben Dings vergessen. Albanien-Kroatien.
Albanien-Kroatien hatten wir auch, 2-2.
2-2, Gyasula mit Eigentor und Treffer. Die Kroaten hatten in dieser einen Phase, in der zweiten Halbzeit, wirklich das komplette Momentum auf ihrer Seite. Vorher Albanien gut gespielt, einen Treffer erzielt, dann lange gebunkert. Mhm. Und das haben wir jetzt mehrmals gesehen, dass dieses Bunkern nicht unbedingt effizient ist. Thema England, erstes Spiel. Dann können wir auch den Jump zu England machen direkt. Im zweiten Spiel jetzt gegen Dänemark, auch wieder mit einem Führungstreffer durch Harry Kane.
Und mehr danach auch mit Glück, so irgendwie, wie genau, der da überhaupt entstanden ist.
Aber auch Wille, ich würde nicht nur
sagen. Ja, Walker, super gemacht.
Genau, und ich glaube, Saka den Ball irgendwie noch rübergekriegt, so, und dann Harry Kane halt, ne? Aber das Spiel war komplett auf Augenhöhe für mich. Also die Dänen müssen sich da gar nicht verstecken. Fantastisch
gemacht.
Hjulmand mit einem sehr, sehr schönen Tor, Pfosten rein aus der Distanz.
Højbjerg, sehr gutes Spiel gemacht.
Genau. Am Ende des Tages, Southgate, Digga, kackt wieder voll rein. Natürlich, die sind ungeschlagen immer noch, so, cooles Ding. Aber ey, also Phil Foden, immer wenn er ist links aufgestellt, aber immer wenn er im Zentrum war, war er effektiv. Auch dieses Spiel. Er war nicht schlecht. Aber da geht auf jeden Fall mehr. Ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt da mit der Rotation, aber der muss sich schleunigst was überlegen. Das kann nicht sein, dass
also für mich
Trent auch, ich sag, Trent im Mittelfeld klappt, aber nicht auf Doppelsechs.
Nee.
Der klappt in dem Liverpool 4-3-3. Weißt du, wo er den Achter spielen
mit reinspielt, kann. Reinzieht, ja. Für mich, es ist zu viel Ungewohntes für die Spieler, im Sinne von, ein Foden spielt nie auf der Außenbahn links. Spielt immer, wenn, dann rechts. Bei City. Kann aber auch ZOM spielen. Sage ich, mach. Warum ein Cole Palmer 0 Minuten bis jetzt bekommen hat, für mich unerklärlich. Zweitbester Scorer der gesamten Premier League. Gab's ein Meme,
die Bank von England, ja. Und dann steht da Southgate, wake up, so, weißt du, weil,
so.
Bro, wach mal ehrlich auf. Also, du musst nicht auf Krampf Bellingham Zehner spielen lassen, dann pack ihn neben Declan Rice
das
auf
Doppel-6 und mein hau
einen kreativen Kopf,
genau.
Einen dribbelstarken, schnellen Spieler
auf 10. Zieh ihn Bellingham doch zurück. Das hat er doch auch so gelernt auf der Position. Nur weil er bei Real Madrid jetzt die Saison gezwungenermaßen da spielen musste und erfolgreich war, heißt das nicht, der Junge ist jetzt ein Zehner oder ein falsche Neun. Bellingham neben Declan Rice, dann hast du eine extrem gute Kontrolle. Du hast einen dynamischen Spieler, der mit nach vorne gehen kann, aber auch beide. Stell davor einen Foden oder einen Palmer und dann einen von beiden halt auf die Außenbahn und dann sieht das doch wieder ganz anders aus.
Ja.
Einen Trent nimmst du raus, Walker lässt du hinten, kannst du so lassen. Stones für mich sehr stark gespielt. Und ja, ich finde auch Watkins, als er drin war, ein, zwei Ansätze gehabt, wo ich sage, ey, nice.
Ja.
Und
also ich würde nicht so viel kritisieren, wenn ich wüsste, ja okay, die haben nur so 13 geile Spieler. Bro, die haben 40 geile Kicker. Also theoretisch, du kannst so viele Spieler da einwechseln, um Impulse zu setzen, aber der Kollege kriegt's einfach nicht geschissen, Digga, dass seine Mannschaft nach einem Treffer weiter aufs Gaspedal drückt. Es ist jedes Mal so, hast du die Statistik davor gesehen? Das 1-0 im Spiel gegen Serbien war mit den letzten 4 Partien, und damit hat England irgendeinen Rekord aufgestellt, ne? 5 Spiele in der Gruppenphase zu 0, dass sie jedes Mal zu 0 spielen, aber die haben halt 3 Tore in 5 Spielen geschossen. Und da müssen die Alarmglocken irgendwo angehen, so, weißt du, wo du sagst,
mit solchen,
okay, mit solchen Spielern schaffst du in 5 Partien 3 Tore in der Gruppenphase. Jetzt sind es in 6 Spielen 4. Also das ist extrem unterdurchschnittlich. Deutschland hat in einem Spiel 5 gemacht.
Ja.
Weißt du, aber gut. Wir hatten dann noch einen Kracher gestern Abend, Spanien gegen Italien. Ich hatte 2-0 auf Spanien getippt, am Ende wurde es ein 1-0, hätte aber auch wirklich höher ausgehen können. Italien
müssen eigentlich sogar.
Italien, du hast einen Kommentar in die Gruppe gemacht, wo du meintest, da fehlt es an eingesessenen Spielern und auch an Qualität, auch in der Breite. Ne?
Italien hat sich damit immer durchsetzen können oder beweisen können, dass sie halt eine gewisse Erfahrung haben, die im Turnier wirklich Bände gesprochen hat. Das fehlt so ein bisschen meiner Meinung nach. Ich sage aber trotzdem, ein Italien ist immer unangenehm zu spielen und ich glaube, viele unterschätzen das. Ja, Spanien hat es sehr gut gemacht, sehr dominiert. Nico Williams herausragend gespielt, dieses Spiel. Also Italien auch ein bisschen mehr Glück, dieses 1-0 nur. Aber trotzdem sage ich dir, wenn Italien kann im Viertelfinale wieder auf Spanien treffen und es wird wieder ein enges Spiel werden. Das ist die Qualität der Italiener. Spiele, egal wie sie aufgestellt sind, von der Mannschaft her, von der Qualität, sie schaffen es, Spiele eng zu machen und Spiele unangenehm zu machen.
Ja, das Ding ist halt so, Ich stimme dir zu, zum Thema Kaderbreite, da bin ich halt raus. Ich finde, da fehlt's einfach an der Qualität in der Spitze. Mir geht's darum, dass sie,
ja, das auch,
dass sie nicht diese Spieler, diese Unterschiedsspieler haben, die spielentscheidend sind, ne? Ich rede nicht davon, dass sie einen Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld haben mit Barella und sowas, ne? Du hast links einen Di Marco, der immer Akzente setzen kann. Fratesi fand ich prinzipiell seit längerem schon gut und so, ne? Aber du kannst nicht sagen, ja. Bro, Chiesa und Yalla. Also, das ist zu einfach, das geht nicht. Ein Scamacca ist da auch komplett überfordert, meiner Meinung nach. Aber auch vorne prinzipiell, mir fehlt einfach ein so ein Spieler, wo ich weiß, Digi, der ist vorne irgendwie, wenn gar nichts mehr läuft, machen wir lange Bälle oder wir spielen mal schnell oder du hast einfach gerade nicht diesen einen Typen, der sagt, komm, der kann carryen. Und das ist traurig, weil die Defensive eigentlich extrem gut ist. Calafiori spielt eine extrem gute, ein gutes Turnier, auch die gesamte Saison hinweg. War halt hier unglücklich der einzige Torschütze.
Ja.
Ball wurde von links reingeflankt. Donnarumma fälscht den ab und dann prallt er gegen ihn. Wir haben auch extrem viele Eigentore dieses Jahr.
5 oder 6 jetzt schon, ne?
Also der kann da nichts in der Situation machen. Ist halt kacke so. Das Ergebnis mehr als verdient, hätte auch höher ausgehen können. Du hast Nico Williams angesprochen, hatte sehr, sehr viele Chancen, hatte dann nochmal den Lattenkreuz fast schon Treffer. Ne? Fabian Ruiz, I wasn't familiar with your game, bro. Der heftig, was soll ich sagen? Also die Paris-Spieler im Mittelfeld haben mich dieses Jahr echt abgeholt. Also Vitinha, ne, in der Champions League. Und Fabian Ruiz jetzt, wo ich sage, ey, das ist schon kranker Shit, ne?
Ja.
Spanien allgemein einfach sehr, sehr geil. Ich hab die auch ganz oben auf meiner Liste aktuell. Schon nach dem ersten Spiel habe ich nach Kroatien gesagt.
Ich war schon vorher, dass ich immer gesagt habe, ey, Leute, ihr underrated Spanien extrem, was einfach diese mannschaftskompakte Leistung fußballerisch angeht. Die sind einfach hohe Qualität.
Was uns noch erwartet, Leute, okay, hier einmal eine kleine Jump. Hauptthema ist jetzt nicht mehr richtig, aber wir haben Slowakei gegen die Ukraine heute um 15 Uhr. Wir haben Polen gegen Österreich um 18 Uhr und danach den Kracher heute Abend.
Da bin ich gespannt.
Die Niederlande gegen Frankreich. Dann haben wir am Samstag Georgien gegen Tschechien, die Türkei gegen Portugal. Da bin ich hoffentlich in Dortmund. Und Belgien gegen Rumänien. Und ja, dann nochmal, genau, Deutschland gegen die Schweiz und Schottland gegen Ungarn.
Bis zum nächsten Pod sozusagen.
Beide Spiele um 9 übrigens.
Oh, okay, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja.
Ja, dritter Spieltag gespannt. Machen die häufig zeitgleich, ne, damit da keine Konstellationen entstehen können.
Ja.
Ja.
Was sagst du zu unserer Partie? Türkei-Portugal?
Ich bin ehrlich, wir haben uns mehr als wenig mit Ruhm bekleckert. Wenn wir eine Viererkette spielen, dann wird es ein sehr geiles Spiel, weil ich bin echt begeistert von eurem Fußball.
Digga, ich habe Angst, dass ihr euren Frust an uns auslasst, Digga.
Ja, nee. Ich sag wirklich, ihr seid nicht ohne Chance. Es ist alles drin für euch. Für uns ist aber auch alles drin, weil wir einfach die Qualität haben.
Ergebnis-Tipp.
Wir müssen Erster werden. 2-1 Portugal.
Ich sag 2-1 Türkei gewinnen. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich Ihnen sagen?
Wir wollen
sagen 4-0 Portugal oder was?
Yalla.
Das war's von
Steak and Lobster.
Das Beste vom Besten.
Das Duell gibt's nächstes Mal. Tschüssi.